Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktobrak. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit folgenden Themen. Auf die lange Bank schieben und vertuschen. Wir erklären, warum es so schwierig ist, in Missbrauchsstudien Namen von Verantwortlichen zu nennen. Und Spätaussiedler und die Sehnsucht nach der alten Heimat. Sie sind gottesfürchtig und mögen das Gemeindeleben. Die Russlanddeutschen in der Pfingstgemeinde in Kloppenburg. Vor 2 Jahren stellte die Deutsche Bischofskonferenz eine Studie zur sexuellen Gewalt in der Kirche vor, die sogenannte MHG-Studie. Wer dafür verantwortlich war, dass Beschuldigte versetzt wurden und Opfern nicht geholfen wurde, ging aus dieser Untersuchung jedoch nicht hervor. Bis heute sind die Namen ein heikler Punkt. Das Erzbistum Köln hatte eine Untersuchung angekündigt, die in puncto Vertuschung Ross und Reiter, wie es hieß, nennen sollte. Doch diese wurde wegen rechtlicher Einwände nicht öffentlich. Seit gestern ist auch bekannt, wer da Einwände hatte, nämlich Stefan Häse, Erzbischof von Hamburg, früher Personalverantwortlicher in Köln. Er erklärte aktuell in einem Interview mit der Zeitbeilage Christ und Welt, was ihm zu Last gelegt wird, warum er sich verantwortlich fühlt, aber nicht schuldig. Wie schwierig es ist, Vertuschung aufzuarbeiten, zeigt Gabi Meyer am Beispiel des Bistums Limburg.
Ich leide an depressiven Episoden, habe Angstzustände und Panikattacken und immer wiederkehrende Flashbacks.
Claudia Schmidt war 5 Jahre alt, als der Pfarrer ihrer Gemeinde sie erstmals sexuell bedrängte. Das war Ende der 1980er Jahre. Die Angriffe steigerten sich. Claudia Schmidt wurde Opfer schwerer Straftaten. Die sexualisierte Gewalt ging über mehr als 4 Jahre. Wie viele Betroffene verdrängte Claudia Schmidt die schrecklichen Erlebnisse?
Es war dann 2011, wo aufgrund einer familiären Veränderung wieder alles hochgekommen ist.
Claudia Schmidt war Opfer eines von 46 mittlerweile bekannten Peinigern in Soutane, die ihre Taten im Bistum Limburg in den vergangenen Jahrzehnten begingen. Oft verharmlost und gedeckt von Verantwortlichen in der Bistumsleitung, die vor allem auf den Ruf ihrer Kirche bedacht waren. Im Rahmen eines Aufarbeitungsprojektes des Bistums hat der pensionierte Richter Ralf Gatzka zusammen mit seinem Kollegen Josef Bill und einer Psychologin die vorhandenen Personalakten einschließlich Geheimakten noch einmal durchforstet.
Es ging im Wesentlichen darum, jetzt zu gucken, was ist aufgrund von Anzeigen, von Mitteilungen im Bistum geschehen, also zu ermitteln, wer hat hier was vertuscht.
Der Bericht dieser Arbeitsgruppe 1 liefert durchaus neue Erkenntnisse. Unter den Beschuldigten, die in dem Text, um juristischen Klagen vorzubeugen, mit teilweise veränderten Initialen aufgeführt werden, sind auch bekannte und hochrangige Kleriker. Verantwortliche des Bistums Limburg haben über Jahrzehnte die Taten dieser Geistlichen verharmlost und verschleiert, ohne Mitgefühl für die kindlichen und jugendlichen Opfer der sexualisierten Gewalt. Als Beispiel nennt Gatzka an dieser Stelle im Interview einen Bischof mit Namen sowie hochrangige Ämter im Bistum, deren Inhaber vertuscht hätten. Diese Interviewpassage mit dem ehemaligen Landgerichtspräsidenten wird in diesem Beitrag nicht ausgestrahlt, weil sie Anlass zu Klagen durch darin bezeichnete frühere Amtsinhaber sein könnte. Und das Bistum hatte das keine Angst vor Klagen, wenn es Namen von früheren Bischöfen und anderen hochrangigen Klerikern als Vertuscher veröffentlicht?
Nein, das haben wir mit Bischof auch abgesprochen, dass das so reinkommt.
Wobei, das muss der Vollständigkeit halber gesagt werden, Namen zumindest eines von in der Regel 3 Verantwortlichen, die bei sexualisierter Gewalt üblicherweise informiert sind, werden in dem Gatzka-Bericht in nicht einmal der Hälfte der untersuchten 46 Fälle tatsächlich genannt. Mitunter wird das bischöfliche Ordinariat angeführt, ohne Ross und Reiter zu nennen. Oder es ist vom Bischof die Rede. Anhand des angegebenen Zeitraums kann man herausfinden, wer der Bischof war, der vertuscht hat. Aber es kann nicht Sinn einer derartigen Untersuchung sein, dass man weiter recherchieren muss, um Namen zu erhalten. angemessen wäre, in jedem einzelnen Fall jeden Vertuscher namentlich zu nennen. Die Arbeitsgruppe 1, wie auch das gesamte vom Bistum Limburg initiierte, aber unabhängig organisierte Aufarbeitungsprojekt unter dem Titel »Betroffene hören, Missbrauch verhindern« mit insgesamt 9 Arbeitsgruppen, hat eine weitere deutliche Schwäche: der Umgang mit Betroffenen. Claudia Schmidt hatte bereits vor einigen Jahren dem Bistum mitgeteilt, dass sie sich an der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt durch Kleriker gerne beteiligen würde. Anders als viele Betroffene hat Schmidt ihrer Kirche nicht den Rücken gekehrt. Im September 2019 gab Bischof Betzing den Startschuss zum Aufarbeitungsprojekt mit Arbeitsgruppen etwa zu Klerikalismus und Machtmissbrauch sowie zur Rolle von Frauen und Männern in der Kirche. 70 Personen beteiligten sich insgesamt daran. Bei Claudia Schmidt meldete sich allerdings lange Zeit niemand. Dabei hatte sie weiteres Material zu ihrem Fall gesammelt und sich seit Anfang 2020 mehrfach beim Bistum in Erinnerung gebracht.
Man hat sich erst Anfang Mai bei mir gemeldet. Und montags hat man mir schon direkt am Telefon mitgeteilt, dass am Mittwoch in der gleichen Woche die Akte geschlossen wird.
Die Betroffenenbeteiligung im Gesamtprojekt war eindeutig zu gering.
So das Urteil von Lisa Scharnagel. Die 20-jährige Studentin war eine der 70 Teilnehmenden.
Es war außer mir niemand aus dem Bereich Bistum Limburg dabei an Betroffenen. Und es wurde auch immer wieder kommuniziert, dass sich nicht mehr Betroffene gefunden hätten, die zu einer Mitarbeit bereit gewesen wären. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, weil es nicht offen kommuniziert wurde im Vorfeld. Also bei mir, das war ja auch Zufall, dass ich davon erfahren habe, von dem Projekt.
4 Personen, die ihre Betroffenheit kenntlich gemacht haben, waren schließlich dabei, überwiegend aus anderen Bistümern. Lisa Scharnagel weiß von 2 weiteren, die sich nicht als Betroffene zu erkennen gegeben haben. Scharnagels Fazit:
Betroffene waren zu keinem Zeitpunkt Kern der Aufarbeitung und hatten häufig mehr eine Art Bittstellerrolle. Und es wirkte auch manchmal so, wenn mit Betroffenen gesprochen wurde, dass man mit ihnen spricht, um am Ende zu sagen, wir haben ja auch Betroffene eingebunden, aber es ging nicht um die tatsächlichen Aussagen oder Kompetenzen, die die Betroffenen mitgebracht haben.
Wozu es führen kann, wenn bei einem groß angelegten Projekt zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt durch Geistliche die Expertinnen und Experten, also Juristen und Psychologinnen, Theologen und Medienfachleute, weitgehend unter sich bleiben und eher ihr schönes Projekt als die Betroffenen im Blick haben, musste Claudia Schmidt erleben. Am 13. Juni fand in der Frankfurter Paulskirche eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung statt, auf der die Arbeitsergebnisse vorgestellt wurden. Über die Veranstaltung wurde sie vorab nicht informiert und schon gar nicht wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Fall exemplarisch dargestellt werden sollte.
Zufällig habe ich eine Stunde vorher davon in den Nachrichten mitbekommen und dann habe ich es per Livestream mitverfolgt. Ich war absolut geschockt, dass Herr Bill meinen Fall so ausführlich, detailliert berichtet hat. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen.
Bistumssprecher Stefan Schnelle ist zerknirscht.
Wir können uns nur als Bistum, wir waren der Veranstalter, ganz klar, entschuldigen.
Schnelles Chef Georg Betzing war früher Generalvikar in Trier. Ein Bistum mit, bezogen auf die Anzahl der Gläubigen, besonders vielen bekannt gewordenen Fällen sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Betzing muss also wissen, worum es geht.
Bischof Betzing berichtet immer wieder, dass ihm das Thema sexueller Missbrauch und das Leid, das damit verbunden ist, in seinem priesterlichen Wirken fast täglich begegnet ist und auch belastet hat.
Und auch das stellt Bistumssprecher Schnelle fest.
Die Opferperspektive, ohne die wird Aufarbeitung schlecht möglich sein und auch kein Missbrauch verhindert werden können.
Nach Arbeitsgruppen und Präsentation der Ergebnisse soll es nun um die Umsetzung der Anregungen und Vorschläge gehen. Die Umsetzung soll von einem unabhängigen Gremium überwacht werden. Dessen Zusammenstellung bietet die nächste Möglichkeit für die Bistumsleitung, Fehler zu machen. Lisa Scharnagel:
Da sollten wir 70 ProjektteilnehmerInnen wählen und haben die Wahlergebnisse überhaupt nicht bekommen. Wir wissen überhaupt noch nicht, wie da das Besetzungsverfahren aussieht. Es wurden auch schon Gespräche geführt mit einzelnen Personen. Das habe ich mitbekommen, aber auch zufällig. Und das wurde auch nicht offen kommuniziert. Intransparenz ist sehr typisch. Also, dass Dinge hinter verschlossenen Türen besprochen werden und nicht offen kommuniziert werden.
Bistumssprecher Schnelle hält solche Kritik für unbegründet.
Das ist sehr auf Augenhöhe, ja, wie dort miteinander gearbeitet wird und keine Hierarchien aufgebaut werden sollen, sondern wir haben ein wichtiges Thema zu bearbeiten, ja, und wir haben Missbrauch zu verhindern. Und da geht es nicht um Klassenkämpfe oder um Kompetenzgehabe.
Es wird sich bald zeigen, ob es dem Bistum Limburg gelingt, Betroffene, vor allem aus dem eigenen Bistum, auch kritische Betroffene, angemessen zu berücksichtigen bei der Umsetzung der Vorschläge zur Aufarbeitung der Vergangenheit und zur Vorbeugung gegen sexualisierte Gewalt in der Zukunft.
Sie hörten einen Beitrag von Gabi Meyer. Im 18. und 19. Jahrhundert waren sie im Zarenreich willkommen. Die deutschen Gäste waren damals dort eine privilegierte Volksgruppe. Sie sprachen ihre Sprache und pflegten ihre Kultur und Traditionen. Im 20. Jahrhundert, nach dem Ersten und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, veränderte sich die Situation. Besonders in der Sowjetzeit nahmen die Diskriminierungen und Repressionen der deutschen Bevölkerung zu. Unter anderem wurden Hunderttausende nach Zentralasien und Sibirien deportiert. Die Situation für Deutsche in der Sowjetunion wurde entscheidend besser mit der Politik Gorbatschows. Heute leben in Deutschland etwa 2,5 Millionen Russlanddeutsche und die meisten von ihnen sind religiös. Sie nehmen aktiv am Gemeindeleben der Kirchen teil. Unter den Spätaussiedlern gibt es Katholiken, Orthodoxe, wobei 2/3 von ihnen den protestantischen Kirchen angehören. Und darunter befinden sich auch evangelische Pfingstkirchen, wie zum Beispiel die Gemeinde in Kloppenburg. Rita Knobel-Ulrich hat sie besucht.
Früher Morgen an einem kleinen See in Niedersachsen. Frauen in langen weißen Kleidern, Männer in weißen Hemden und Hosen warten nacheinander ins Wasser und werden dort von 3 Männern in Empfang genommen.
Schwester Lea, glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist?
Ja, ich glaube.
Versprichst du ihm zu dienen mit einem reinen Gewissen?
Ja, ich verspreche.
Auf deinen Glauben enttaufe ich dich in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Im niedersächsischen Kloppenburg ist Taufe in der russlanddeutschen Pfingstgemeinde. Hunderte stehen am Ufer und begleiten die Feier andächtig mit leise gemurmelten Gebeten. Erst wenn man erwachsen ist, mit 18, kann man sich taufen lassen. Ein bewusster Glaubensakt, der Eintritt als vollwertiges Mitglied in die Gemeinde.
Beginnt heute für mich ein neuer Lebensabschnitt. Ja, ich freue mich schon, der Tag heute ist sehr wichtig für mich.
Danach versammelt sich die Familie von Ernst Fischer am Kaffeetisch. Er ist einer der Prediger der Gemeinde, hat 12 Kinder und obwohl er erst 50 Jahre alt ist, auch schon 10 Enkel. Fast alle Gemeindemitglieder haben viele Kinder. Die frommen Russlanddeutschen haben der Stadt Kloppenburg das Etikett Kinderreichste Stadt Deutschlands beschert.
Wir haben die Kinder wirklich als Geschenke Gottes angenommen. Jedes einzelne. Und wie viel es dann werden, das haben wir nicht gewusst. Bei 12 war dann irgendwann Schluss.
Hören Mitschüler und Kollegen von der großen Familie, sind sie verblüfft. So die Erfahrung des ältesten Sohnes, Timo.
Die Kollegen kommen da noch nicht so ganz mit zurecht. Das wollen die nicht, weil die immer im eigenen Leben ihre Hobbys und Interessen sehr ungern zurückstellen wollen. Und dann wird immer natürlich in erster Linie auf Karriere und auf das eigene Leben geguckt. Und dann sind da Kinder immer ein bisschen im Weg, sag ich mal.
Sein kleiner Bruder Thomas geht noch zur Schule und muss sich oft auslachen lassen.
Mach ich auch lustig darüber, dass ich nicht sauf, dass ich keine Freundin habe, dass ich eine große Familie habe.
Rund 2,3 Millionen Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion sind in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen. In einigen Regionen hat sich die Bevölkerungsstruktur seitdem verändert. Ein Viertel der 35.000 Einwohner von Kloppenburg sind Russlanddeutsche. Sie haben jetzt alles, was sie sich vor ihrer Ausreise erträumten. Eine Einbauküche, in der der Herd nicht erst angeheizt werden, Wasser, das nicht erst vom Brunnen herbeigeschleppt werden muss. Ein Klo im Haus und nicht eine eiskalte Bude im Hof. Milch vom Supermarkt und nicht von der eigenen Kuh. Kartoffeln vom Gemüsehändler und nicht mühsam geklaubt vom kleinen Acker hinterm Haus. Eigentlich ist alles in Ordnung, wenn da nicht die Sehnsucht wäre nach Sibirien.
Ich habe noch immer die Sehnsucht gehabt. Wenn jemand sagt, ich habe keine Sehnsucht nach der Heimat, den glaube ich nie.
Ich bin mit 18 Jahren dann nach Deutschland ausgereist. Ich werde immer mich an mein Dorf, an meine Heimat erinnern. Ich hatte lange Sehnsucht nach Russland gehabt.
Vor 250 Jahren waren die Vorfahren der Russlanddeutschen an die Wolga gezogen. Katharina die Große, gebürtige Prinzessin von Anhalt-Zerbst, brauchte arbeitsame Siedler, versprach den Deutschen Land und Religionsfreiheit. Doch in der Sowjetzeit galten diese Versprechen nicht mehr. Gottesdienst durfte nur noch heimlich gefeiert werden. Die Wohlhabenderen wurden als Kulaken nach Sibirien deportiert. Die anderen folgten mit Beginn des großen Vaterländischen Krieges, als Stalin sie der Kollaboration mit der deutschen Armee bezichtigte und in die Steppen Mittelasiens, die Weiten Sibiriens, verbannte. Russlanddeutsche galten als Faschisten. Deutsch zu sprechen war verboten. Erst als Glasnost auch für Gott galt und die Sowjetunion zusammenbrach, endeten die Schikanen und der Exodus der Russlanddeutschen begann. Sie wollten fort, misstrauisch, ob die neue Freiheit wirklich von Dauer sein würde, und in der festen Überzeugung, sie kämen in die Heimat, wo fromme Menschen lebten.
Wir danken dir und loben dich, dir gebührt die Ehre in alle Ewigkeit.
Ja, Kinder, lasst euch schmecken.
Irina Richter und ihre Schwester Amalia merkten schnell, dass Tischgebete und der sonntägliche Kirchgang in Deutschland selten geworden sind. Sie kamen vor gut 20 Jahren aus Sibirien und galten hier als Russen. Für sie ein Schock.
Ich habe auch lange gebraucht, bis ich mich hier zu Hause gefühlt habe.
Oh, du bist ja keine Deutsche, du bist ja eine Russin. Ich sage, nein, ich bin keine Russin, ich bin eine Deutsche. Ich habe mein ganzes Leben in einem deutsches Dorf gelebt.
Aber das Leben im deutschen Dorf in Sibirien war anders als Kloppenburg. Gerade den Frommen unter den Russlanddeutschen machte die bunte, multikulturelle Gesellschaft Angst. In Russland hatten sie zusammengehalten. Also zogen viele dorthin, wo schon andere Gemeindemitglieder und der Prediger aus ihrem Heimatdorf lebten. Die klaren Regeln der Pfingstgemeinde geben ihnen auch heute Halt und Sicherheit. Die Bibel ist Richtschnur und Maßstab.
Zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehen oder gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Solche Dinge, die die Bibel ganz klar Sünde nennt und nicht nach Gottes Willen und Plan. Es ist jetzt nicht so, dass wir diese Menschen hassen oder so, aber das ist eben nicht nach Gottes Willen.
Früher in Sibirien half nur gegenseitige Unterstützung. So halten sie es auch hier. Wird ein neues Haus errichtet, rücken alle an. Mauern, klopfen, hämmern, malen, sind sich für keine Arbeit zu schade. Wird eine Frau aus der Gemeinde krank, kommen die anderen, helfen, kochen, putzen, kümmern sich um die Kinder. So viel Gemeinsinn und so viele Kinder sind den Einheimischen fremd.
Meine Frau wurde mit dem zweiten Kind schwanger und da war das Verhältnis kaputt mit den Vermietern. Die haben unten gewohnt und wir waren oben. Und als die dann erfahren haben, dass wir das zweite Kind erwarten, dann war fertig. Dann hieß es, wo wollt ihr die alle stapeln?
Gegen die Kälte der Einheimischen ziehen sie sich in ihre Pfingstgemeinde zurück. Vor Corona versammelten sich dicht gedrängt jeden Sonntag etwa 1000 Gläubige, vom Greis bis zum Säugling, die Frauen mit sittsamer Kopfbedeckung. Inzwischen halten sie Abstand, treffen sich in kleineren Gruppen, fallen auf die Knie, reden in Zungen. Die ganze Kirche ist erfüllt von lauten Fürbitten, Lob, Dank, auch Schluchzen und Weinen. Doch auch diese Kirche ist schon wieder zu eng. Und so bauen sie eben eine neue. Auch da packen alle mit an. Die Männer kommen nach der Frühschicht oder vor der Spätschicht auf den Bau, heben Erde aus, ziehen Mauern hoch. Junge Leute helfen nach der Schule oder am Wochenende. Die Frauen versorgen die Baubrigade, schmieren Butter, Brodi, kochen Borscht, Pelmeni und Piroggen. Die jungen Leute auf der Baustelle wissen, dass ihre Klassenkameraden jetzt abhängen und chillen. Aber er vermisse trotzdem nichts, sagt ein junger Mann.
Weil es ganz klar auch in der Bibel steht, man soll sich nicht besaufen oder man soll vor der Ehe keinen Sex haben, daran halte ich mich genau.
Doch in der Schule werden die jungen Leute mit Lebensweisen konfrontiert, die in der Pfingstgemeinde verpönt sind. In den höheren Klassen haben viele feste Beziehungen und gehen am Wochenende feiern. Dass die Mitschüler aus der Pfingstgemeinde nicht mitmachen, ärgert einige.
Ich meide solche Themen eher. Sex vor der Ehe. Das ist für die manchmal ein Tabuthema. Oder Alkohol, Drogen. Das sind dann halt so Themen, wo man dann so ein bisschen aneckt.
Die sind unter sich, haben eine Freundin, die auch in ihrem Alter sind oder halt auch ihrer Gesinnung sind. Und ja.
Wenn die sich dann halt abschotten, gibt einem das halt das Gefühl, dass sie halt selber mit einem gar nichts zu tun haben wollen. Und ja, ist halt nicht so schön.
Manchmal sagt die Schulleiterin nachdenklich, täte ihr leid, dass gerade junge Mädchen so wenig aus ihrer Begabung machten, weil sie schon sehr früh eine Familie gründen. Heute heiratet die 20-jährige Annette.
Ich möchte euch eins mitgeben, gleich von Anfang an. Ich habe einen Vorarbeiter gehabt, der hat mir mal prophezeit und hat gesagt, Ernst, die vielen Kinder kosten all so viel Geld, die fressen ja noch mal den Kitt aus dem Fenster. Da habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich vertraue auf Gott und ich kann euch sagen, Gott lässt uns nicht im Stich.
Nach der Hochzeit hat Familie Richter die Koffer gepackt. Sie brechen auf nach Sibirien in das Dorf, unweit von Omsk, wo sie früher gelebt haben. Zwölf Stunden später sind sie im Dorf Alexandrowka angekommen. Über die Dorfstraße trotten gerade die Kühe nach Hause. In den Vorgärten stehen akkurat die Kartoffelpflanzen und auf den Bänken vor den Häusern mustern die neuen Bewohner neugierig den Besuch aus Deutschland. In einem Holzhaus mit Schnitzereien an den Fenstern vor dem Hühnerkratzen hat Amalia gelebt. Jetzt wohnt hier eine andere Familie und Amalia beginnt zu schluchzen.
Das haben wir gebaut mit meinem Mann. Und dann 1995 haben wir alles stehen lassen und sind nach Deutschland gegangen. Ne? Also jetzt, dass ich das alles so sehe, das tut mir so richtig weh. Ne? Ja. Wenn man das sieht, dass man das alles so verlassen hat.
Auch Irina geht ein wenig nachdenklich durchs Dorf. Ist für sie Alexandrowka oder Kloppenburg Heimat?
Ich glaube, jetzt ist es meine Heimat Kloppenburg, weil ich da meine Kinder habe. Klar habe ich überlegt, wieso sind wir weggefahren? Was wäre jetzt, wenn wir hier geblieben wären? Ich bin ein reicher Mensch, ich habe zwei Heimaten, hier und da.
Zurück in Kloppenburg. Steven und Annette, die Ernst Fischer getraut hat, werden demnächst Eltern. Annette hat ihre Arbeit als Zahnarzthelferin aufgegeben.
Ich habe meinen Beruf sehr gerne gemacht, aber jetzt habe ich eine andere Verantwortung und die ist... Also meiner Meinung nach wichtiger, also dass ich mein Kind versorge. Gott schenkt uns die Kinder, dadurch entsteht das Leben. Mhm. Und wenn er für uns vorgesehen hat, dass wir so viele Kinder haben sollen, dann soll es so sein, ja.
Dann werden es auch 10 oder 12, ja.
Inzwischen ist der Kirchenbau fertig. Alle aus der Gemeinde haben angepackt und strömen zum Einweihungsgottesdienst.
Mit Gottes Hilfe haben wir es geschafft. Und wir dürfen heute tatsächlich diese Einweihung feiern. Ich habe so manchmal auf meine Brüder gebannt, die dort irgendwo im Gerüst gewesen sind. Aber Gott hat uns bewahrt. Gott hat gesegnet, geholfen. Und dafür wollen wir ihm heute den Dank bringen.
Schon jetzt ist die Kirche wieder knallvoll. Sie sind eben gottesfürchtig und kinderreich, die russlanddeutsche Pfingstgemeinde von Kloppenburg.
Ein Besuch bei der Pfingstgemeinde der Russlanddeutschen in Kloppenburg. Rita Knobel-Ulrich war dort. Das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Unter Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten. Und anschließend folgt die Sendung Marktplatz.